ganz schön Mühe machen. Stimmt's? Es ist schon relativ wechselhaft, dieses Leben. Jeder von uns lebt in seinen eigenen ganz individuellen Herausforderungen, denen er sich stellen muss. Wir können ja nicht fliehen. Und jeder hat sein eigenes Tagesprogramm zu absolvieren. Und da gibt es dann keinen Unterschied, ob du jung bist, Jugendlicher, junger Erwachsener oder vielleicht schon älter, wie der Max gesagt hat vorhin, ob du alleinstehend bist oder verheiratet bist und Familie hast. Das Tagesprogramm muss man absolvieren und niemand kann sich dem einfach entziehen, wo er hineingestellt ist. Auch wenn wir das manchmal vielleicht ganz gern möchten. Gell? Ich wollte es auch schon. Mal ein ganz anderes Leben führen, mal raus aus allem. Ja, und wer wollte das noch nicht? Das kennen wir, denke ich, alle. Und dann merken wir auch noch als Christen, zumindest nach einer Weile, unser Leben ist doch nicht so sehr von dieser sorglosen Leichtigkeit geprägt, wie wir das gerne hätten und wie das manchmal so verkündigt wird, dass alles so einfach ist und alles so leicht ist. So wie mancher Wohlfühlprediger das so vermittelt. Ja, wir müssen nur richtig glauben und dann wird alles ganz einfach. Wir merken, das ist nicht so. Der Glaube ist eben nicht ein Mittel zum Erfolg oder zur Steigerung des persönlichen Einkommens oder eines unterbemittelten Bankkontos. Wir werden das diesen Monat noch mal ein bisschen genauer betrachten, wenn es um Saat und Ernte geht. Und dann möchte ich gerne eine solche Verkündigung auch noch vorbereiten. Das Leben in der Nachfolge Jesu hat auch nicht, bitte verzeiht, dass ich das jetzt so sage, die Verheißung auf Erfüllung aller Wünsche und nicht die Befriedigung aller Sehnsüchte und Träume. Auch wenn es heute eine ganze Menge Bücher gibt und Autoren gibt, die genau dies leidenschaftlich und sehr eloquent propagieren und mit dieser Botschaft der Leichtigkeit und des Erfolgs natürlich auch Scharen von Anhängern gewinnen, die ihre Bücher kaufen. Dann geht es ihnen gut. Den Autoren in der Regel. So, aber Jesus führt seine Jünger nicht in eine Art Schlaraffelland. Stimmt's? Oder auf eine Insel der Seligen? Noch nicht. In Matthäus 8, Vers 19 und 20 kommt jemand zum Herrn, kommt jemand zu Jesus und er möchte nachfolgen. Und er hat sich jetzt Jesus ausgewählt als seinen Meister, dem er folgen will. Und er sagt dann Folgendes, er kommt zu ihm und sagt Folgendes. Er sagt, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. So, ihr Lieben, das muss man sich erst mal vorstellen. Da kommt einer zu Jesus, der ihm wirklich nachfolgen will. Und der bekundet es ganz deutlich, ich will dir nachfolgen. Ist ja nicht so leicht, Nachfolger zu finden. Ja, aber da war jetzt einer und Jesus schlägt ihn eigentlich vorm Kopf und sagt, hey, mach erst mal langsam, junger Mann. Weiß nicht, ob er jung war, steht nicht da. Mach erst mal langsam, sagt er. Überleg dir gut, wenn du mir tatsächlich folgen willst. Das könnte auch Mühe und Entbehrung mit sich bringen. Und ganz gewiss ist das Leben mit mir nicht Garant für Wohlstand und irdische Sorglosigkeit und ständiges Wohlleben. Mensch, Jesus sagt hier Dinge, die sollte er nicht sagen. Da verbrellt er die Leute damit. Ist nicht gut. Und er sagt dann noch andere Dinge. Und dann lesen wir an einer anderen Stelle tatsächlich, da verließen ihn viele. Das war nicht so gut. Das war nicht, was sie hören wollten. Ja, das war nicht, worauf man so leicht abfährt, wenn man so etwas hört. Da verließen ihn viele. An einer anderen Stelle berichtet Jesus von einem armen Mann. Und das ist kein Gleichnis, obwohl es manchmal wie ein Gleichnis gelesen wird, sondern das ist eine Begebenheit, die Jesus wahrgenommen hat. Und die er wiedergibt. Er berichtet von einem armen Mann, der wirklich nichts hatte. Und von dem heißt es dann, dieser begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch eines Reichen zu sättigen. Das war, was er wollte. Der hatte nichts. Da gibt es Armut und es gibt Reichtum, es gibt Arme und es gibt Reiche. Und dieser Mann, der hatte überhaupt nichts und versuchte da irgendwie was zu bekommen. Und dann heißt es auch noch, dass er voller Geschwüre war und die Hunde leckten an seinen Geschwüren. Hey, wie krass ist das denn? Die Hunde leckten an seinen Geschwüren. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Speichel auch eine gewisse Substanz enthält, die leicht desinfizierend und schmerzstillend wirkt. Vielleicht hat er sich deswegen lecken lassen an seinen Geschwüren, hat es zugelassen, dass der Hund ihn da ableckt, weil ihm das möglicherweise gut getan hat. Ja. Aber so steht es hier, um solch einen Mann geht es hier, ziemlich krass. Diese Begebenheit wird aber vom Herrn jetzt nicht erzählt, um den Unglauben dieses Menschen anzuprangern oder seine Armut oder weil er nicht geheilt wurde, sondern um zu zeigen, dass dieser gequälte Mann bei Gott nicht vergessen ist. Nicht übersehen wird. Ganz deutlich. Seine Armut und seine Leiden sind eben nicht Zeichen des Unglaubens oder mangelnden Gottvertrauens. Dieser Mann, so macht Jesus hier ganz deutlich, war von Gott geliebt und angenommen und wurde niemals von seinem Erlöser übersehen oder wegen seiner Armut oder wegen seines Leidens nicht beachtet oder weniger beachtet. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Das offenbart sich aber erst nach seinem Ableben, nachdem er gestorben war. Erst dann wird dann berichtet, dass er mitten hineingetragen wurde in das offenbare Heil Gottes und alle Last und alle Sorgen und alle Beschwerden fielen von ihm ab und er war geborgen und getröstet und überreich beschenkt. Das vergessen wir manchmal. Dass unser Glaube hineinreicht in die Ewigkeit und dass dort letztlich erst alle Erfüllung unserer Träume und Wünsche stattfinden. Dass erst dort alles von uns abfällt, letztgültig und letztendlich, was uns auch hier häufig noch belastet, mit zunehmendem Alter vor allen Dingen. Lässt sich nicht so ohne weiteres wegproklamieren. Beachtenswert ist, dass dieser arme Mann bei Gott so bekannt ist und dass der Herr ihn mit Namen kennt. Er heißt Lazarus. Lazarus heißt er. Und vielleicht schwingt auch hier in dieser Geschichte etwas mit, wie bei dem anderen Mann, der uns in der Bibel an einer anderen Stelle vorgestellt wird, Hiob. Könnte es sein, dass Gott an dieser Stelle, der Herr ist, dass Gott an dieser Stelle uns durch Lazarus etwas sagen will und sagt, ähnlich wie bei Hiob, hast du meinen Knecht Lazarus gesehen? Der findet ja normalerweise bei uns keine Beachtung. Und Jesus warnt die Gemeinde und warnt die Gläubigen, wenn ein Armer hereinkommt, lass ihn nicht jetzt da hinten sitzen irgendwo, weil der Kerl nichts hat. Sondern schätzt ihn genauso wert wie einen mit schönen Kleidern. So, wir sind häufig sehr, sehr fixiert auf Wohlstand und auf diese Dinge und sehen Armut als einen Mangel und häufig als einen Glaubensmangel. Jesus sieht es nicht. Das lässt sich nicht daraus schlussfolgern. Das wurde zum Teil daraus geschlussfolgert, aber das ist falsch. Wir werden das auch noch sehen, wenn es um Saat und Ernte geht. Ja, Jesus weist jetzt auf diesen Lazarus hin. Und wisst ihr, was Lazarus heißt? Was dieser Name bedeutet? Hast du meinen Knecht Lazarus gesehen? Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Die Übersetzung dieses Namens bedeutet, Gott hat geholfen. Dieser arme Lazarus mit seinen Leiden wird von Jesus besonders hervorgehoben. Übrigens, der reiche Mann, der in dieser Geschichte auch eine wichtige Rolle spielt, der wird nicht beim Namen genannt. Der heißt nur reicher Mann. Der heißt nur reicher Mann. Und wir lesen, es war einmal ein reicher Mann. Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Lukas 16 könnt ihr das nachlesen. Er lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. So, wir kommen wieder zurück. Das ist nicht das, wie die meisten Menschen leben. Und es ist das auch nicht das, was Gott mit einem Leben, unter einem Leben in der Fülle versteht. Auch das verwechseln wir heute manchmal, weil es uns oftmals so schmackhaft gemacht wird. Das ist nicht damit gemeint. In der Bergpredigt spricht Jesus von Sorgen und Beschwernissen, denen alle Menschen ausgesetzt sind. Er spricht von den Lasten des täglichen Lebens und auch von wirklichen Nöten, von Kummer und von Bürden, die manchmal zu tragen sind. Und da bilden die Christen keine Ausnahme. Ihr Lieben, es gibt Studien noch und nöcher, wo das auch getestet wurde, von Gläubigen und von Nichtgläubigen. Wer sind die Gesünderen? Und es ist tatsächlich so, die Christen sind nicht gesünder wie andere, die nicht glauben. Die werden nicht häufiger geheilt wie andere, die nicht glauben. Wir werden ständig geheilt. Ich war schon einige Male ziemlich krank in meinem Leben, bin immer geheilt worden. Und du auch, sonst würdest du nicht hier sitzen. So, Jesus spricht jetzt davon, von diesen Bürden, die zu tragen sind. Und er sagt nicht, dass sich das im Leben seiner Nachfolger eben nicht ereignet und dass sie aufgrund ihres Glaubens davon verschont blieben. Nein, sondern er ermahnt seine Zuhörer darin, sich doch nicht schon heute die Mühen des Morgen und die Bürden und Lasten des Morgen und Übermorgen aufzuladen und sich heute schon damit zu belasten. Das ist der Punkt, den er macht. Aber nicht, dass die vollkommen verschwinden. Sondern er sagt, lade dir nicht auf, was erst morgen kommt. Und er ermutigt und ermahnt dazu, im täglichen Wandel auf den zu vertrauen, der auch deinen Namen nicht vergessen hat. Der auch dich kennt. Der auch um uns weiß und um all diese Dinge. Der Herr weiß nämlich, dass wir nur so viel tragen können, was ein einziger Tag bringt. Der einzelne Tag wird getragen, was der mit sich bringt. Und dabei hilft uns der Herr. Und er steht uns bei. Aber die Zukunft, ihr Lieben, die ist Gottes Sache. Und die holen wir uns nicht herein in unsere Gegenwart und belasten uns damit. Und Jesus sagt es aus dem einen Grund, weil er weiß, genau das tun wir. Genau dazu neigen wir, uns Sorgen zu machen. Aber mit dieser Bibelstelle ist nicht gemeint, dass wir keine Dinge zu tragen haben, sondern zur rechten Zeit nicht mehr auf sich nehmen, was uns tatsächlich für den Tag gegeben ist. Davon spricht der Herr. Das ist ein Unterschied. Er sorgt für uns und wir vertrauen auf ihn. Und er sorgt auch für uns, wenn es einmal Geschwüre gibt oder die Sachen nicht so gut laufen. Denn, so sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 34 abschließend, denn jeder Tag hat an seinem eigenen Übel genug. Stimmt das? Stimmt, die meisten stimmen dem schon zu. Stimmt. Ja, und manchmal ist unser Dasein dann eben auch verbunden mit Dingen, die wir tatsächlich nicht in der Hand haben und meinen, die können wir nicht tragen. Mit Übeln und Erschwernissen, die sich nicht einfach in Luft auflösen. Vielleicht auch mit Bergen, die sich nicht auf unseren Befehl hin einfach ins Meer verpflanzen, obwohl wir das gerne hätten. Auch über diese Schriftstelle werden wir einmal sehen, was steht da. Viele von euch haben das probiert. Gott gibt immer wieder Gnade, indem er uns begegnet, uns die Last nimmt und erleichtert. Aber nicht, weil wir es so toll proklamieren, weil wir so toll befehlen, sondern weil er gnädig ist. Sonst müsste das immer funktionieren, aber das funktioniert leider nicht. Sondern du merkst, okay, dieser Berg bewegt sich jetzt in der Form nicht. Also trägst du die Last des Tages und gehst durch und verzweifelst nicht, auch wenn er sich nicht bewegt hat. Und bleibst weiter an deinem Herrn, der für dich sorgt. So ein sorgenfreies Leben, das denke ich, das würden wir uns alle wünschen, dass Mängel und Defizite, Behinderungen, Trübsale, Lasten jeder Art einfach überwunden sind. Finanzielle Sorgen ein für alle Mal der Vergangenheit angehören, Verletzungen, Enttäuschung und Unheil von uns genommen sind. Das ist ein Menschheitstraum und auch unserer. Und ich sage euch, das kommt. Das wird kommen. Dort geht's hin. Dorthin laufen wir zu. Das ist unser Weg, wo wir dann enden werden. Dass dieses Heil im vollen Umfang stattfinden und uns erreicht. Nämlich an dem Tag, wo unser Herr zu dir sagen wird, guter und treuer Knecht, geh hinein in die Freude deines Herrn. Dann wird alles andere, was nicht Freude ist, draußen bleiben. Das wird nicht mitgehen, das wird nicht dabei sein. Ja. Aber bis es soweit ist, gilt es für jeden Nachfolger Jesu, dran zu bleiben. Ja. Nicht nachzulassen, sich nicht einschüchtern zu lassen, nicht erschüttern zu lassen, wenn es schwierig wird, auszuhalten, wenn Bedrängnisse kommen, die uns zu schaffen machen, und nicht zu vergessen, dass er dich genauso wenig übersehen hat wie diesen armen Lazarus und dass er dich genauso bei deinem Namen nennt und kennt und dass du nicht verloren gehst bei ihm. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 12, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis harrt aus und im Gebet haltet an. Diese beiden Dinge gehören zusammen, Bedrängnis und Gebet. Und wenn es uns gut geht, auch Gebet mit viel Danksagung, logisch. Ja. So, an die Thessalonicher schreibt in 1. Thessalonicher 3, 1 bis 5, deshalb sandten wir Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, zu euch, um euch zu stärken und zu trösten und zu ermahnen eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde und sich erschüttern lasse in diesen Bedrängnissen. Und um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Mühe umsonst gewesen sei. Er spricht sie auf ihren Glauben an, der geprüft wird durch Bedrängnisse, die in unser Leben hineinkommen. Und er will wissen, haltet ihr fest, bleibt ihr standhaft, wankt ihr nicht. An die Korinther schreibt er in 2. Korinther 4, Vers 18, deshalb ermatten wir nicht und werden nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und in der Apostelgeschichte 14, Vers 21 lesen wir, und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Antiochien zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. So, ihr Lieben, aufgrund des Schriftbefundes kann man sagen, es wird definitiv Bedrängnisse für jeden Jünger geben. Für jeden, ohne Ausnahme. Und zwar nicht irgendwann in der Zukunft, am vorletzten Trübsalstag, sondern sobald du als Nachfolger Jesu in seine Fußspuren trittst und den Pfad betrittst, werden diese Dinge wirksam und greifen. Da beginnt es, dass Dinge auf dich einwirken und an dir zerren, um dich wieder von diesem Weg abzubringen. Unter anderem. Und ich rede hier nicht von Dämonen, ihr Lieben. Und es geschieht auch nicht einfach nur oder generell durch akute und rigorose Verfolgung von außen, wo wir bedrängt werden, weil wir Christen geworden sind. Hand aufs Herz, das ist bei uns in der Form noch nicht der Fall. Ich bin jetzt 33 Jahre gläubig und ich habe das nie erlebt. Ich war in England, ich war hier, ich weiß es aus Amerika. Es gibt keine Verfolgung in diesen Ländern, wo Christen um ihres Glaubens willen wirklich verfolgt werden. Ich kann mich an Situationen erinnern in meiner eigenen Familie, als ich gläubig wurde und sich meine Cousine auch noch durch mein Zeugnis bekehrte, dass meine Oma mir nicht einmal mehr die Hand gab, die ich geliebt hatte, mehr wie meine Mama, weil ich bei ihr aufgewachsen bin. Das hat wehgetan. Und mein Onkel, bei dem meine Oma auch gewohnt hat, der hat mich seine Ablehnung spüren lassen. Das war ganz deutlich, die haben mich nicht mehr angeguckt. Aber war das Verfolgung? Es hat schon wehgetan. Aber Verfolgung war es nicht wirklich. Wenn die Bibel von Verfolgung spricht, dann spricht sie von ganz anderen Dingen. Da verlieren Christen ihr Leben, Haus und Hof. Sie werden gebrandschatzt und gefoltert und vertrieben. Es gibt hier in den Bergen weit drin gibt es Seitentäler, wo Christen hin vertrieben wurden oder wo Christen hin geflüchtet sind, weil sie nicht ihr Christsein leben durften. Aber sowas haben wir nicht erlebt. Es wird allerdings Verfolgung kommen, ihr Lieben. Und zwar in nicht allzu ferner Zukunft wird es geschehen, wenn du als Christ stehst und deine Meinung vertrittst und vertrittst das, was du glaubst, wirst du an manchen Punkten ganz schwer in die Zange genommen werden, weil das nicht mehr politisch opportun ist und weil das nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert wird. Und dann kann es eng werden, bin ich überzeugt davon. Es wird auch nicht mehr sehr lange dauern. Aber heute ist es noch nicht. So, ich glaube, viel gefährlicher ist es für den Glauben, nicht unter einer solchen Art von Verfolgung zu stehen. Habt ihr das verstanden? Ich glaube, es ist gefährlicher sogar für den Glauben, nicht unter solcher Art Verfolgung zu stehen, weil wir nämlich dadurch leicht und leichter nachlässig werden können im Glauben. Und die Gefährdungen des Glaubens, die geschehen von anderen Seiten her, die erreichen uns über andere Schienen, die aber nicht weniger gefährlich sind und eigentlich noch viel, viel schwieriger zu durchschauen sind. So, die Herausforderung für uns heute in unserem westlichen, vom Wohlstand geprägten Christentum ist letztendlich für den Glauben selbst bedrohlicher. Bedrohlicher. Weil sie so süßlich daherkommt. Weil das Herz so leicht darin unterwandert werden kann und abgezogen werden kann. Weil Konsum und Anspruchsdenken und Egoismen dadurch gefördert werden, sehr stark. Du hast vorhin gesagt, es erstaunt mit, wie wenig man auskommen kann. Hat man aber viel, besteht die Gefahr, immer mehr zu wollen. Das ist ja nie genug. So, wenn du diesen Löwen beginnst zu füttern oder diesen Wolf, dann wird das auch schwierig. Die Bibel kennt diese Zusammenhänge, weiß um die Gefahren. Und es ist tatsächlich auch für den Glauben eine Gefahr und nicht weniger fahren auf Wohlstand ab. Ich sage nicht, dass es uns nicht gut gehen soll. Bitte interpretiert das nicht hinein. Ich zeige nur etwas auf, wo der Glaube auch gefährdet ist. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ein Evangelium, das so viel von Wohlstand spricht, wie wir das in den letzten 20 Jahren hören, ist meiner Meinung nach nicht das Evangelium, das es in der Bibel verkündigt wird. Richard Wurmbrand, wer kennt denn den? Die rumänischen Geschwister müssten ihn eigentlich kennen. Ich habe den mal gesehen, ich habe ihn kennengelernt, diesen Mann, vor über 30 Jahren. Er war Gast in meiner damaligen Heimatgemeinde im Charismatischen Zentrum München und hat dort gepredigt. Es war wirklich ein bewegender Sonntag an diesem Morgen, diesen Mann zu erleben. Der wurde nämlich in Rumänien aufgrund seines Glaubens über Jahre in verschiedene Gefängnisse gesteckt. Der wurde gefoltert und hat gelitten bis zum Gehtnichtmehr, wurde getrennt von seiner Familie und hatte nichts. Und der hat diese Thematik schon damals aufgegriffen und sagt, der Wohlstand ist eine ganz große Gefahr für den Glauben. Und ich habe den Mann bewundert, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, was meint er hier jetzt eigentlich. Das konnte ich nicht wirklich erfassen und ich habe diese Aussage dann auch nicht recht geglaubt. Heute weiß ich, von was der Mann gesprochen hat und was er gemeint hat. Da sind schon Gefahren für den Glauben, dass man abweicht, dass es bequem wird und alles, was dann eben hier geschehen kann und den Glauben aufweichen kann. Unser Herz kann so leicht betört werden, ihr Lieben, bei uns allen, von den vielen verlockenden Angeboten und Möglichkeiten, die es gibt. Und wir werden gerade vielleicht auch dadurch, weil das noch befeuert wird aus christlichen Kreisen, unter Umständen leicht unzufrieden. Wie das Volk Gottes damals in der Wüste nach der Befreiung aus der Gefangenschaft, als das Essen nicht rechtzeitig auf dem Tisch stand, sieht man, wie schnell sie gezweifelt haben. Wie schnell sie wackelig wurden im Glauben. Wie sie gemurrt haben. Und wie sie sich zurückgesehnt haben nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Da war Wohlsein. Da wurde für alles gesorgt. Da ging es ihnen gut, meinten sie dann in ihrer verblendeten Sicht im Nachhinein. So war es ja auch nicht. Und sie haben sich zurückgesehnt nach dieser vermeintlichen Sicherheit, in der sie zuvor aber Gefangene waren. Sie waren Gefangene. Und sie waren gar nicht sicher. So, was ich damit sagen will, auch ohne äußere Verfolgung kann vieles den Glauben gefährden und zur Versuchung werden, uns vom Weg abzubringen, dass wir vom Weg abweichen, nachlässig werden, träge, oberflächlich, kalt, nicht mehr leidenschaftlich. Paulus sagt, nehmt euch die zum Beispiel. Es ist nämlich aufgeschrieben, damit ihr das lest und dadurch euer eigenes Herz kennenlernt. Aber daraus lernt, nicht so zu handeln. Und schon im 5. Buch Mose Kapitel 8 sagt der Herr, hüte dich davor, dass wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst. Na, da gibt's ja Götter, ha? Mammon ist tatsächlich ein Gott, nennt Jesus, sagt Jesus selber. Der ist da für die Armen und für die Reichen. Je nachdem, wie unser Herz steht und wie wir mit den Dingen umgehen, kann es zum Götzendienst werden. Das ist das, was Gottes Wort sagt. So, hier ist eine erste Ermahnung des Herrn, aufzupassen, wenn es uns so gut geht, weil es eine ernstliche Gefahr ist. Aber es gibt natürlich auch noch die andere Art von Bedrängnisse, die den Glauben gefährden können, nämlich Schmerzhaftes und Schweres und Leidvolles, wo dir Dinge zu schaffen machen, vor allem wenn es sich lange hinzieht und keine Veränderung eintritt. Und die Gefahr dabei, müde zu werden, im Glauben nachzulassen oder gar zu resignieren oder aufzugeben, die ist hier ganz genau so gegeben. Sie kommt nur über eine andere Schiene. Es gibt diese zwei besonderen Arten von Versuchungen. Diese süßliche, die uns so hinterrücks umgarnt, und diese schmerzhafte, die so brutal kommt und eine Last auf uns legt und durch Nöte ausgelöst wird unter Umständen. Ja. So in Apostelgeschichte 14, Vers 22 lesen wir dann da: Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir ja durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Noch einmal, Trübsale und Versuchungen in den unterschiedlichsten Formen, die werden kommen. Sie gehören zur Nachfolge dazu. Und der Weg ins Reich Gottes, in den Himmel, führt mitten hindurch. Mitten hindurch. So, es ist sinnlos zu beten, dass es dir in dem Sinn in allem immer gut geht. Das tun wir. Herr, bitte verschone mich, bewahre uns. Ich habe schon gebetet, Herr, bitte bewahre mich davor, im Alter gebrechlich zu sein. Ich möchte stark sein, ich möchte meinen Alltag noch regeln können und so weiter. Alles das darf man tun. Und Gott freut sich, wenn wir so kommen in dem Vertrauen zu ihm, dieser Mann, diese Frau rechnet mit mir und baut sein Leben auf mich. Aber dennoch gibt es keine Verheißung, dass wir frei sind von all diesen Dingen. Es werden Bedrängnisse kommen. Und das ist der Weg, sagt Paulus hier an dieser Stelle, ins Reich Gottes, in den Himmel, mitten hindurch. Ich weiß, dass wir das nicht so oft hören, aber sowohl Paulus als auch Jesus selbst haben das sehr klar gemacht und dazu ermahnt und ermutigt, wegen dieser Bedrängnisse nicht nachzulassen im Glauben. Weiterzugehen, festzustehen, sich festzumachen in ihm. Deshalb lesen wir im Neuen Testament auch immer wieder von Warnungen und Ermahnungen. Die sind nicht überflüssig, sondern die treffen genau das menschliche Herz, weil Gott weiß, wie wir sind und wie wir reagieren, wie wir handeln, was in uns abgeht. Und deswegen sagt, hey, hab Acht, Achtung, pass auf. Er lässt uns nicht einfach laufen. Ein Großteil der Briefe im Neuen Testament besteht tatsächlich aus Mahnungen nicht im Glauben nachzulassen und auf dem Weg zu bleiben. Am Ende des Hebräerbriefes zum Beispiel schreibt der Autor in seinem Schlusswort im Rückblick auf 13 Kapitel, die er zuvor schreibt, und da sagt er, Kapitel 13, Vers 22, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt dieses Wort der Ermahnung. Denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Erstaunlich. Paulus im Römerbrief, die ersten 10, 11 Kapitel sind Lehre, Verkündigung des Evangeliums, Glaubenszusammenhänge macht er deutlich. Die restlichen Kapitel sind Ermahnungen, in dem sich zu bewegen auch. Nicht nur Wissen zu sammeln, sondern er mahnt dazu, an verschiedenen Punkten jetzt sich hineinzustellen, nicht einfach so weiterzulaufen, sich festzumachen und so weiter und so weiter. Warum tut die Bibel das? Warum tun das die Apostel? Warum tut das Jesus? Ganz einfach, weil all diese Dinge reale Gefahren darstellen. Wir sind nicht unangreifbar. Es gibt Versuchungen. Es geht nicht darum, einmal eine Versuchung abzuwehren oder wenn du gefallen bist, dass du dann gefallen bist und wie schlimm das ist schlimm genug. Aber Jesus hat uns erlöst von unseren Sünden. Das hat er. Das ist der prinzipielle Zustand, in dem wir leben. Und wenn du einmal gefallen bist, darfst du wieder aufstehen und weitergehen. Aber darum geht es dann auch, dass du nicht im Glauben so weit zurückfällst, dass du irgendwann gar nicht mehr aufstehst. Oder dass du keinen Sieg mehr hast und dass dir die Dinge gleichgültig werden. Oder dass du dem Glauben den Abschied gibst. Darum geht es, dass du im Glauben stehen bleibst. Auch im Glauben, um Vergebung zu bitten und wieder aufzustehen und weiterzugehen und so weiter und so weiter. Aber es ist die Gefahr für den Glauben, dass er angegriffen wird. Und wenn du keinen Glauben mehr hast, kannst du nicht mehr umkehren. Kannst du nicht mehr weitergehen. Und deswegen diese Ermahnungen, klar auf dem Weg zu bleiben, nicht abzuweichen, rechts oder links. Egal, wie die Dinge kommen, süßlich oder beschwerlich. Wir können leicht vom Weg abkommen und deshalb brauchen wir Ermutigung, Ermahnung. Ganz klar, weil dieses Verhalten, dieses dem Glauben gemäßen Verhalten, das stellt sich nicht immer automatisch ein. Habt ihr das schon gemerkt? Sonst wärt ihr alle Heilige, vollkommen und perfekt. Weil ihr habt schon das ganze Wort Gottes gehört. Aber es geht darum, hineinzuwachsen und in dem zu wachsen, was uns verkündigt wurde als Evangelium. Und da hinein geschehen immer wieder Appelle von den Aposteln. Appelle an unseren Willen, Entscheidungen zu treffen. Nicht einfach so weiterzugehen, wenn wir abgekommen sind. Diese Appelle kommen gerade mitten hinein in die Bedrängnisse, um gerade darin auf Gott zu bauen, fest zu bleiben, sich nicht abbringen zu lassen. Weil wir durch diese Dinge tatsächlich die Perspektive verlieren können. Ob süßlich oder schwer, weil wir abdriften können. weil wir am Glauben Schaden leiden können. Und davor soll Ermahnung bewahren. Deshalb heißt es im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Hebräer 3, Vers 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert, ermahnt heißt es wörtlich, ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Und der Betrug der Sünde ist ganz, ganz vielerlei. Betrug der Versuchung. In 2. Korinther 6, Vers 1 heißt es, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. 1. Thessalonicher 4, 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin reichlicher zunehmt. Apostelgeschichte 20, Vers 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. 1. Timotheus 4, Vers 15. Da schreibt er an Timotheus, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich unter in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und schließlich Römer 15, Vers 14, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, das ist nämlich der Hintergrund der Ermahnung, voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Das haben wir viel nötiger, als wir denken. Manchmal darf man ja kaum etwas sagen, weil Leute sehr schnell beleidigt sind und sich zurückziehen. Aber darum geht es nicht und das müssen wir lernen. Darum geht es nicht. Die biblische Ermahnung hat ein ganz anderes Niveau, da geht es um ganz andere Dinge. Parakalein, das heißt ermahnen. Aber es heißt gleichzeitig ermutigen. Beides steckt in diesem Wort. Und noch ein drittes steckt in diesem Wort. Trösten. Parakalein, dieses Wort, das mit ermahnen gemeint ist, bedeutet ermahnen, ermutigen, trösten. Para heißt von her, von jemand her. Und kalein kommt von kaleo. Und kaleo heißt rufen. Und ermahnen heißt zurufen. Jemand etwas zusprechen, etwas zurufen, ihm beistehend aufmuntern, ein ermunternder Anruf, ein tröstlicher Zuspruch, aber manchmal auch ein ernstliches Tadeln. Alles steckt darin. Seinen Mitarbeitern schärft der Apostel Paulus ein, wie zu tadeln ist, nämlich mit Freundlichkeit und in Takt zu ermahnen. In 1. Timotheus 5, Vers 1 sagt er, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Hast du schon anders erlebt, Ludwig, gell? Nicht von mir. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also Paulus kennt das menschliche Herz so gut. Es gibt Brüder, die haben Schwestern ermahnt, wo dieser zweite Teil in aller Keuschheit gefehlt hat. Und dann haben sie auch gefehlt dabei. So gegenseitiges Ermahnen ist auch immer verbunden mit gegenseitigem Vergeben und dem gegenseitigen Erbauen. Denn das Erbauen des anderen ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. In 1. Thessalonicher 5, ab Vers 9 heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Jetzt kommt's. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. So, es geht um den Aufbau des anderen, wenn es um Ermahnung geht. Es geht darum, ihn zu ermutigen in der Ermahnung. Aber die Bibel zeigt uns nicht nur, wie wir ermahnen sollen, sondern auch zu was wir ermahnen sollen, beziehungsweise zu was ermahnt und ermutigt werden soll. Und das hat ganz ehrlich nur wenig mit dem zu tun, was wir manchmal unter Ermahnen verstehen. Da gibt es die Ermahnung zum Ausharren, die Ermahnung zur Dankbarkeit, das haben wir heute schon gehört, heute Morgen, die Ermahnung zur Gottesfurcht, ich glaube, die Maria hat letzte Woche über Gottesfurcht gepredigt, oder? Die Ermahnung zur Nächstenliebe, die Ermahnung zur Wachsamkeit, die Ermahnung zur Bruderschaft im Geist, die Ermahnung zur Versöhnung und zur Buße, die Ermahnung, Irrlehrer abzuweisen, die Ermahnung zur Heiligung in der Bruderliebe, zur Ermahnung, die Ermahnung zum furchtlosen Bekenntnis und zur Bewahrung des Glaubens und die Ermahnung zum Festhalten in der Wahrheit und so weiter. Also das geht immer darum, geistliche Standards, die uns die Bibel zeigt, dort hineinzukommen und die nicht zu vernachlässigen. Es hat also nichts damit zu tun, andere zu kritisieren oder sich über jemanden zu beklagen. Oder ihm mal richtig die Meinung zu sagen, weil man sich vielleicht über jemanden geärgert hat. Das hat nichts mit biblischem Ermahnen zu tun. Da macht man sich nur seinem Zorn Luft. Und versucht vielleicht dem anderen seine Meinung aufzudrücken. Doch beim Ermahnen, wie es das Wort Gottes meint, geht es gerade nicht darum. Sondern vielmehr heißt es hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, so ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Es geht also darum, den anderen aufzubauen in der Ermahnung, ihm einen Dienst zu erweisen, damit er wieder zurechtkommt, damit er wieder gehen kann, wenn es schwierig geworden ist für ihn, damit er im Glauben gestärkt wird und eine Perspektive gewinnt, damit er nicht noch weiter abirrt, wenn ich etwas wahrnehme, damit Gottes Wort wieder neue Wurzeln in ihm schlagen kann, damit er frei wird von sündhaften Verhalten, vielleicht von Bitterkeit zum Beispiel, wie es in Hebräer 13, Vers 15 heißt. Ja. Damit Vergebung und Versöhnung geschieht und so weiter. Deswegen sagt Paulus, habt Acht aufeinander, ermahnt und erbaut euch gegenseitig. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 14, 22. Dort heißt es, und sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Und sagten, dass wir durch viele Betrübnisse in das Reich Gottes hineingehen werden. Paulus sieht hier bei seinem Abschied auch die Länge der Zeit, die vor den Gläubigen liegt. Und er sieht die Bedrängnisse, die auf sie zukommen, die Versuchungen und all die Dinge, mit denen sie zu tun haben werden. Und er ermahnt sie, bevor er geht, bleibt im Glauben, verharrt im Glauben, lasst euch nicht von diesen Bedrängnissen in die Irre führen. Denn wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen, sagt er. Deshalb, 1. Thessalonicher 3, deshalb sandten wir Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, um euch zu stärken und zu trösten, euch zu ermahnen eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Darum geht es. Und um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher süßlich oder schmerzlich euch versucht habe und unsere Arbeit, unsere Mühe vergeblich gewesen sei. Dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Ich sehne mich nicht nach echter Verfolgung. Aber ich fürchte mich tatsächlich mehr vor einem gefährdeten Glauben im Wohlstand. In diesem Wort wanken, ich habe heute Morgen nochmal nachgeguckt, da steckt auch das Wort betören. Betören, blenden, verführen im weitesten Sinne dann. Lass dich nicht blenden von den Bedrängnissen, die nach dir greifen. Dass du denkst, mit dir stimmt etwas nicht, mit deinem Glauben stimmt etwas nicht oder sonst irgendetwas. Lass dich nicht blenden, werde nicht wankend, weder bei den schmerzhaften noch bei den süßlichen Dingen, sondern bleib auf dem Weg Denn all diese Bedrängnisse, wenn du mitten hindurch gehst, das ist der Weg zum Reich Gottes. Und so geht's in den Himmel, ihr Lieben. Wer meint, dass ihm das nicht geschieht hier, der wird ein böses Erwachen erleben, früher oder später. Die Wirklichkeit, und die ist in dem Sinn auch die Wahrheit, die wird ihn einholen. Bedrängnisse müssen kommen, sagt Paulus an einer anderen Stelle, damit Dinge offenbar werden, auch in unserem eigenen Herzen. Lieben wir nur, damit es uns gut geht? Oder kennen wir unseren Herrn als unseren Erlöser, der uns alle unsere Sünden vergeben hat? Und wir halten fest, egal was geschieht. Und darum geht es in dieser Botschaft von der Ermahnung, die das ganze Neue Testament und auch schon das Alte durchzieht. Und ehrlich, wir sind nicht anders wie das alttestamentliche Volk Gottes. Unser Herz ist ganz genauso. Sie geben uns ein Beispiel, wie wir sind. Und dann dürfen wir lesen und dürfen daraus lernen, um nicht jeden gleichen Fehler wie sie genauso zu machen. Das muss nicht sein. Weil er uns im Glauben bewahren will und uns durchführen will. Und er hat euch alle an die Hand genommen. Und wenn es ganz schlimm wird, wird er euch tragen. Mitten hindurch. Aber eins ist ganz gewiss, er wird jeden von uns ans Ziel bringen. Armer Lazarus. Was heißt Lazarus? Gott hat geholfen. Gott hat geholfen. So, und das müssen wir immer wieder hören, dass unser Herz ausgerichtet wird und wir zur Ruhe kommen, wenn wir meinen, das ist doch, die Dinge sind nicht in Ordnung und das müsste sich doch schon aufgelöst haben. Oder wenn die Verlockungen so stark sind und das Fleisch begehrt so auf und du kämpfst deinen Kampf und bist vielleicht über manches immer noch nicht hinweg, obwohl du schon jetzt 10 Jahre oder 20 Jahre dabei bist. Diese Dinge kommen, aber sie haben nicht das letzte Wort. Das hat unser Herr. Als ich vorhin hier reinkam, haben die Musiker noch geprobt. Dann haben sie dieses Lied mit dem Jesus gesungen. Und dann sagt die Monika, jawohl, mit dem hören wir auf. Jawohl, damit hören wir auf. Er hat mit uns angefangen und mit ihm hören wir auch auf. Und unterwegs gehen wir mit ihm durch. Ist das gut? Amen, so ist es. Lasst uns aufstehen.